ja, geht, sagte ihr was. Sie sollen sich auf den Berg stellen und dann werden die Winde kommen und sie zu dem Palast tragen. Die Schwester sehen Eros, werden total neidisch auf Psyche, die mit diesem wunderschönen Jüngling zusammen sein darf. Das ist so psychologisch, wie es nur irgendwie geht. Und sagen jetzt zu Psyche, hast du ihn gesehen? Und Eros hat ihm nämlich gesagt, Psyche hat ihn noch nicht gesehen. Oh, nein, sagte Psyche. Sagte Psyche, ich darf ihn nicht sehen. In dem Augenblick, wo ich ihn sehe, wird er mir entschwinden und ich werde nie wieder mit ihm zusammenkommen. Oh, sagt daraufhin die Schwester, toll, wir haben ihn gesehen. Er ist ein Ungeheuer. Kennst du nicht den Orakelspruch? Von Delphi? Es hieß doch, dass du von einem Ungeheuer von der Bergspitze entführt wirst. Oh, sagt Psyche, wirklich? Aber er liebt so schön. Seine Worte sind so hervorragend. Das ist nicht Lust, um den es ihm geht. Er scheint Eros zu sein, um den es ihm geht. Ne? Eros wissen wir, die Liebe, die eher noch platonisch gesehen wird. Nicht? Die Erotik ist etwas anderes als. Ne? Es ist mehr Eros, um den es geht, sagt sie. Und die Schwestern sagen jetzt, dann mach's doch so, in der Nacht, wenn er eingeschlafen ist, findest du heraus, wer er ist. Die wollen das also total zerstören. So, die Nacht kommt, die Lebenden entschlafen, aber Psyche wacht auf und kommt mit einer Öllampe und hat ein Messer in der Hand, falls es ein Ungetüm ist. Kommt also näher und sieht, es ist der wunderschönste Jüngling. Nicht nur ein Lustbolzen, sondern ein wunderschöner Jüngling. Und ihre Hand zittert und daran fällt ein heißer Tropfen Öl aus der Lampe auf Eros, der sofort wach wird. Psyche mit dem Messer vor sich sieht und entflieht. Er hat zwei Motivationen. Er will sich nicht mit dieser seltsamen Sinneswandlung abgeben seiner Geliebten. Er missversteht sie. Und er will nicht, dass Aphrodite da irgendwelche schwierigen Flüche schleudert. Und so geht sie dann und Psyche geht ab dieser Phase, ab dieser Zeit, irrt sie durch die Welt, um Eros wiederzufinden. Und Eros lebt. Sehnt sich auch total nach ihr. Schließlich gelangt Psyche zu Aphrodite und sagt, Aphrodite, wo ist mein Geliebter? Du bist für diese Dinge zuständig. Aphrodite sagt, du kriegst ihn nur, wenn du einige Tests überlegst. Und dann geht sie durch den Hader, muss sie durch und so weiter und so fort, muss Aphrodite eine Schönheitssalbe bringen, bringt diese Salbe dann, aber weil sie eine Frau ist und auch schön sein möchte, macht sie heimlich die Salbe auf und wird vor dem Duft sofort ohnmächtig und stirbt dahin. Das ist, wie Aphrodite den Plot geschmiedet hatte. Sie ist ja auch sehr psychologisch bewandert. endet das dann so, dass Eros sich nicht mehr zurückhalten kann und sie dann seine Geliebte sieht und sie dann, wie soll ich mich ausdrücken, erlöst aus diesem Totenschlaf und mit ihr dann tatsächlich zusammen ist. Ich finde, das ist eine ganz super Analogie. Ich möchte jetzt nicht Eugen Drewermann nachahmen und das jetzt total auseinanderklambüsern. Das sei ihrer eigenen Kreativität an die Hand gegeben. Was ich gerne tun möchte ist, das benutzen, sodass Sie als mit allergrößter Spannung in den zweiten Teil meiner Vorlesung kommen, wo ich nämlich dieses Thema, die Seele auf der Suche, sozusagen erläutern werde. Denn unsere Geschichte nach der vedischen Ansicht ist ganz ähnlich. Wir sind wie Psyche auf der Suche nach Liebe. Und wir müssen viele Tests da durchgehen, um diese Liebe zu bekommen. Und wenn wir diese heilsame Liebe haben, werden unser Dilemma gelöst werden. Das wird der zweite Teil meiner Vorlesung oder meines Vortrags sein. Ich möchte hier aber unbedingt noch einen Satz sagen. Wenn Sie müde sind und der Kreislauf noch nicht geht, weil die Speise auch so gut war, wie ich höre, es gibt einen wunderbaren Weg so hinter dem Schloss, wo man frisches Prana schöpfen kann und einen kleinen Spaziergang vielleicht machen kann. Wie viel Pause machen wir? 20 Minuten? Wie? Ja?
Wir sagen bis halb zwölf.
Liebe Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer, ich möchte fortfahren in meinen Ausführungen. Ich hoffe, dass Sie und ihr alle ein bisschen den Blutkreislauf in Gang gebracht habt. Ich möchte gerne im zweiten Teil anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Ich hatte darüber referiert, wie eben das Wort Psychologie zustande gekommen ist. Es ist anhand dieser äußerst bewegenden vielleicht oder rührenden Geschichte von der Psyche, die nach Liebe sucht, zustande gekommen und dann den Eros, also die Liebe, wiederfindet nach vielen Tests und Prüfungen, wo sie viele Dinge hat überwinden müssen. Im Griechischen wird es so dargestellt, dass es äußere Dinge sind, Höllen und Himmel und so weiter, durch die sie hindurchgeht. Aber die Analogie bedeutet natürlich, dass man in sich selber viele dieser Dinge überwinden muss. Vielen herzlichen Dank, ich habe das hier schon getan. So gilt es dann auch in der vedischen Psychologie, verschiedene Vorhänge zu lüften, hinter denen wir das Selbst erkennen können. Und zwar Vorhänge, in denen sich die ganzen psychischen Tätigkeiten abspielen. Ich habe jetzt in der Pause noch einmal ein bisschen nachgedacht und auch die Hilfe von unserem Sprachexperten bekommen und wollte noch einmal gerne diesen feinstörlichen Körper oder die Psyche noch einmal vedisch auseinanderklamüstern. Ich wollte die Liste, die ich schon gemacht habe, vervollständigen. Da haben wir, stellen wir mal hin zur Abwechslung. Zuerst dass den Manas, der für die Funktion Denken, Fühlen und Wollen verantwortlich sind. Es kommt also ein Gedanke durch das Tor des Denkens, so sagt man. Dieser Gedanke oder diese Strömung, ein Vritti ist es in Sanskrit, eine Strömung, eine subtile Strömung, wenn man so will, kommt dann durch ein nächstes Tor, das Fühlen hindurch. Wenn wir jetzt zum Beispiel denken, ach, es wäre doch schön, wenn was zu essen gäbe, was so in die Pizza, in die italienische Küche hineinkommt, zur Abwechslung. Nicht? Dann, wenn wir dann denken, wenn diese Vritti, Pizza, durch unsere Gedanken, durch den Manas hindurchgeht, und zwar erstmal durch das Denken, dann werden wir anfangen, so zu denken und plötzlich fühlen wir. Nicht? Wir kriegen einen Urlaubsgedanken an einen italienischen Aufenthalt. Und dann kommt das Wollen. Dann geht dieser Vritti heißt eigentlich so etwas wie eine Gedankenwelle, wenn wir es übersetzen wollen, kommt in das Wollen hinein, wo wir den Schluss fassen, eine Entscheidung treffen und dann unbedingt das eben dieses Objekt haben wollen. Buddhi, nun, hatte ich übersetzt als Intelligenz. Und ich möchte noch sagen zu Manas, diesem ewigen, da hatte, bitte Ihr Name, Dr. Parquet. Dr. Parquet. Ach so, gut. Dann nicht zu verstehen. Ja. Dr. Parquet sagte, dass was nach reiflichem Überlegen ihm am ehesten kommt, ist, dass man den Manas mit dem Sinn übersetzt. Das kommt mir in den Sinn. Oder mir ist im Sinne, dies zu tun. Damit sind die Funktionen Denken, Fühlen und Wollen gemeint. Also Manas wie ein Behältnis, in dem verschiedene Toren, oder sagen wir mal, Manas wie ein Arenal, und da geht der Vritti, diese subtile Welle, Gedankenwelle, durch das Tor des Denkens, des Fühlens und des Wollens. Wenn man zum Beispiel anfangen möchte, heilsam zu leben, muss man unbedingt verhindern, dass negative Gedanken, die wir für uns als negativ empfinden, durch das Tor des Denkens hindurchkommen. Und wenn sie da durchkommen, werden sie sich dem nächsten Tor, also wir müssen sie aus den Gedanken bringen, bevor sie durchs Tor des Fühlens sind. Wenn nämlich negative Gedanken in Form des Fühlens da sind, dann klebt es sehr oft an uns. Dann wünschen wir dann sehr bald den Menschen Böses und tun uns auch Böses. Also man kann da sozusagen drei Gates, drei Tore, kann man durch die der Gedankenstrom hindurchgehen. Buddhi, Intelligenz. Die Intelligenz hat folgende Funktion, nach dem Bhagavad Purana, zu unterscheiden, kritisch zu hinterfragen, das hängt ein bisschen damit zusammen, finde ich, erinnern und auch Ansicht bilden. Die Intelligenz ist sehr wichtig, wenn ich, sagen wir mal, ein neues Paradigma gründe, erfinde, eine neue Landkarte, mit der ich die Sinneswahrnehmungen neu interpretieren kann. Intelligenz ist auch wichtig im spirituellen Leben, sodass man genau hinterfragt und unterscheidet und dann tatsächlich von der Ebene der Buddhi, der Ebene der Intelligenz, her auch Dinge versteht. Deswegen finde ich dieses Tattva Viveka Seminar, was also deutlich unsere Intelligenz fordert, in bestimmten Phasen, wo wir wirklich mit Kategorien umgeben müssen, sehr, sehr hilfreich. Es stärkt unglaublich das spirituelle Leben. Denn auf der Ebene des Manas, des Denkens und Wollens, sind Dinge, die wir haben, äußerst chanchala, äußerst wackerhaft. Heute denke ich mal so, morgen denke ich mal so, übermorgen denke ich mal so. Das ist unglaublich wackelhaft. Deswegen sagt Krishna in der Arjuna in der Bhagavad Gita zu Krishna, als Krishna über den Yoga spricht, das ist im 6. Kapitel, Dhyan-Yoga, Meditation, da sagt er, Chanchala Himana Krishna, mein Geist ist unstet. Chanchala, sagt er. Zitternd hatten wir gesagt. Sage du mir, wie ich diesen Geist unter die Kontrolle kriege. Er ist wie der Wind, sagt er, der Geist der Manas. Hat jemand schon einmal versucht, den stürmischen Wind aufzuhalten? Es geht nicht. Nicht so. So. Deswegen ist es wichtig, die Buddhi auch bei spirituellen Prozessen in Gang zu bringen. Viele Leute denken, spirituelles Leben hat zu tun mit Fühlen und Wollen und sind dann morgen mal so drauf und so drauf und übermorgen so und fühlen sich unglaublich spirituell. Aber sie sind ja völlig unter der Kontrolle des Manas geraten. Der Buddhi ist wichtig, unterscheiden, kritisch erinnern und kritisch hinterfragen, Ansichten bilden, Paradigmen bilden. immer so ein bisschen als der Buhmann in der Psychologie bezeichnet, nämlich das Ego oder das falsche Ego. Ahankara ist jedoch sehr, sehr wichtig für das Fungieren in der Welt. Ahankara bildet eine materielle Identität. Ahankara ist das, was mich ich sagen lässt. Ahankara ist das, was mich zu einer Identifikation bringt. Bildlich können wir uns Ahankara vorstellen mit einem Knoten. Dieser Knoten bringt zwei Teile zusammen. Das ist kein Fischerknoten, aber auch kein schlechter Knoten. Dieser Knoten bringt dieses Tuch so zusammen, dass es mir möglich ist, eine bestimmte traditionelle Kleidungsstil zur praktischen Anwendung zu bringen. So ist auch das Ahankara damit beschäftigt, die materiellen Elemente zu verbinden mit, der, mit den spirituellen, mit der spirituellen, wie soll ich mich ausdrücken, Komponente. Die Seele wird knotet sozusagen an die Materie durch dieses Ahankara. Nun, dieses Ahankara wird, wie gesagt, als falsche Identifikation bezeichnet, denn wir sind nicht eigentlich die, dieser physische Körper. Dieses Ahankara muss deswegen geläutert werden, so heißt es, mit wie einem Schwert. Das nennt man Viveka oder und bezieht sich auf diese Qualität der Buddhi, der Unterscheidungskraft. Dieses Schwert der Unterscheidung zwischen dem, was spirituell und dem, was materiell ist, müssen wir anwenden, um letztendlich das Ahankara zu befreien und zu um die Seele vom Knoten zu befreien. Ich habe eben gesagt, das Ahankara ist ein Buhmann in der normalen vedischen Analyse. Es stimmt, weil es eine falsche Identifikation heranbildet. Aber ohne dieses feinstoffliche Element könnten wir auch nicht mit diesem physischen Körper gehen. Der Ahankara, worum es geht im spirituellen Leben, ist also, dass ich eine, wie soll ich mich ausdrücken, ein geläutertes Ahankara entwickle, indem ich es schneide mit dem Viveka, mit dem Schwert des Wissens, von falschen Vorstellungen, nicht von den falschen Dingen. Das muss unbedingt benutzt werden. Ich sage also im falschen Ego oder in dem getrübten Ahankara, ich bin der Körper und wie das gestern bei Gadata kam, wir unterscheiden dann zwischen ich und sagen, mein und du oder dem Nicht-Ich und dein. Wenn das Ahankara geläutert ist, werden wir nicht mehr sagen, ich bin der materielle Körper, sondern wir sagen, ich bin spirituelle Seele. Dann sagen wir dem geläuterten Ego, du bist auch eine spirituelle Seele und dann sehen wir auf dieser spirituellen Ebene. Dann kann man jetzt aber nicht mehr Ahankara in diesem Sinne, dass es eine materielle Identität will, bezeichnen, sondern man sagt dann einfach die Individualität der Atma, nicht? Die auch ein Selbstgefühl hat, auch ein Selbstwesen. Gut, das also zu der Unterscheidung. Manas, Denken, Fühlen und Wollen, können wir alle erfahren in unserem Leben, das passiert ständig. Buddhi, Unterscheidung, wo wir auch den Manas hinterfragen, das ist ganz wichtig. Der Manas spielt in die Buddhi hinein, indem er uns wie ein Fluss unsere Gedanken führen und wollen hin in die Intelligenz bringen. Und wenn die eingeschaltet ist, kann man unterscheiden und sagen, das ist heilsam, das ist nicht heilsam. Man kann kritisch hinterfragen und so weiter. Der Buddhi muss also dann, kann dann in den Manas reinspielen. Da sollte eine im normalen reiches Individuum ist hier eine wechselseitige Beziehung. Und Ahamkara ist sozusagen das Ich-Gefühl, was um das ganze Ding so herum ist. Wenn das Ich geläutert ist, dann werden diese Funktionen auf der spirituellen Ebene geschehen. Wenn das Ich-Gefühl verunreinigt ist durch materielle, durch falsche Identität, wird das auf der materiellen Ebene laufen. Und das möchte ich jetzt ganz, ganz gerne erklären, wie das läuft. Jetzt wird es also schon wieder noch mehr psychologisch. Dass das praktisch bedeutet, möchte ich mit den 5 Bewusstseinsebenen reden. 3 materiell sind und 2, sagen wir mal, 1 halb spirituell und 1 ganz spirituell ist. Was das ist, wird sehr klar werden, indem ich. Das ist ein einfaches Konzept, was ich jetzt habe. Es gibt 3 Bewusstseinsebenen auf der materiellen Ebene. Anamaya, so fangen wir normalerweise an. Anna heißt Nahrung und Maya heißt so wie Ansicht, Verständnis. In diesem Fall, es kann auch Illusion bedeuten, aber hier Verständnis. Auf dieser ersten Ebene, ich würde fast sagen, das ist die kindhafte Ebene, identifizieren wir uns mit der Nahrung. In dem Sinne identifizieren, dass wir unser Sein an der Nahrung festmachen. Ich bin, weil ich esse. Ein Baby ist völlig egal, ob Helmut Kohl der Kanzler von Deutschland ist oder Ringo Starr. Oder wie gesagt, Mia Hagen. Das ist völlig egal. Wenn die Mutter ihm Nahrung zuflößt, ist da ihre Welt, ist da die Welt in Ordnung. Das ist, was zählt, was wichtig ist, was das Sein, was seinsbestimmend ist. Ich bin, weil ich esse. Ich hatte eine Tante, die, wenn sie Unzulänglichkeiten hatte, regelmäßig nachts über den Kühlschrank aufsuchte. Vielleicht kennen Sie das bei sich selber, wenn man sich ein bisschen unzulänglich, vielleicht sogar ein bisschen depressiv findet, dann isst man drauf los. Nicht? Und das kommt aus dieser Phase noch ins Erwachsenendasein hinein. Anamaya ist also nicht unbedingt, wie soll ich mich ausdrücken, altersgebunden. Pranamaya ist eine andere Bewusstseinsebene oder ein anderes Bewusstseinsfeld, in der ich tätig bin oder in der ich wahrnehme, könnten wir auch vielleicht besser sagen. Pranamaya, da identifiziert sich jemand mit seinen Handlungen. Wenn ich zum Beispiel frage, wer bist du, sagt der Sportler oder Musiker oder irgendetwas, was er tut. Er ist ganz und ganz mit Tätigkeiten identifiziert. Mein Vater ist eines der Bundesbahndirektoren gewesen. Diese Position ist eine Beamtenposition und wird aufgegeben mit dem Älterwerden. Und als er dispensiert wurde, hatte er einen wiederkehrenden Traum, der ihn schließlich dazu führte, mich anzurufen. Und zwar war das ein Problem. Er sah sich am Verhandlungstisch mit dem Volkswagenwerk in Wolfsburg zum Beispiel, wo die Bundesbahn große Millionenverträge aushandelt, die sich um die Transportation der neuen Autos in Gebiete, wo sie verkauft werden, drehen. Nicht? Und er sah immer wieder folgendes Bild. Er konnte ja jetzt nicht mehr verhandeln, er war ausrangiert worden, um es in der Eisenbahnersprache auszudrücken. Und er sah folgendes Bild vor sich. Er war an dem Verhandlungstisch und der Chef, der ihm gefolgt war, sah ihn, beschimpfte ihn, er wurde so unruhig, dass er aufstand und verließ den Tisch dann. Und alle lachten auf ihn, über ihn, er führte, wie man ihm eine Kerze nach warf und so weiter und lief dann gehetzt an den Spiegeln vorbei und sah sich splitterfasernackt im Spiegelbild. Was geht da nach vedischer Psychologie in ihm vor? Wenn ein Mann ohne Kleidung, der, ich würde auch sofort die Flucht ergreifen, wenn mir das in diesem Kreise geschehen sollte. Nicht, das ist, ein zivilisierter Mensch wird sofort weggehen. Der ist dann nicht mehr, der hat da keinen Bestand in der Gesellschaft. Der wirkt sofort als ausgestoßen. Also das ist... Anyways, ich möchte nicht zu sehr in meine manchmal doch sehr merkwürdige Fantasie hineingehen. Die Sache ist so, man identifiziert sich, mein Vater hat sich so identifiziert mit seinen Handlungen als Bundesbahndirektor, dass als die Handlungen nicht mehr möglich waren, die ihn umgaben wie ein schützendes und auch ein signalisierendes Kleid, da hat er sich nicht mehr, da war seine Idee, war zerstört. Das war vorbei. Franer Meyer, ich bin, weil ich handle. Mein Vater hätte nichts dagegen, wenn ich dieses Beispiel in der Öffentlichkeit gebrauchen würde. Wenngleich ich nicht gerne unerkannt bleiben möchte. Jana Meyer heißt, ich bin, weil ich denke. Ich persönlich wage hier so ein bisschen den abendländischen Intellektualismus auf die Hörner zu nehmen. René Descartes machte die wichtige Aussage, cogito, ich denke, ergo sum, also bin ich. Hier identifiziert sich ein Mensch ganz und gar mit seinen Gedanken. René Descartes sagte, gut, die ganze Welt mag nicht so sein, wie ich sie wahrnehme oder wie sie wahrgenommen wird. Man wachte da ja auch zu den atomaren Zusammenhängen. Pascal hat da große Sachen entdeckt, vom Kleinsten bis zum Größten, nicht? Und so weiter. Gut, all das mag nicht so sein, aber eins weiß ich doch. Ich bin, weil ich denke. Cogito ergo sum. Das ist eine Realität. Der Herr Descartes hat sich auf der Gyanamaya-Ebene befunden. Ich glaube, wir kennen das auch, dass viele Leute sich zum Teil, man hat das oft unter Intellektuellen, da werden Kämpfe ausgeführt mit den Schwertern der gegenseitigen Überzeugungen und jemand liegt schon blutend am Boden, nachdem der andere ihn da zurechtgewiesen hat und auf seine Fehler hingewiesen wird. Aber er verteidigt sich immer noch. Es ist wie ein Lebenskampf. So sehr finden die Identifizierung die eben im, ich möchte mal sagen, falschen Ego stattfinden. Statt Anna Meyer, ich bin, weil ich esse, da geht der ganze Manas und der Buddy in die Richtung. Franer Meyer, ich bin, weil ich handle, da bindet sich das Bewusstsein an die Handlungen. Jana Meyer, da bindet sich das Bewusstsein an die Gedanken. Oder wenn ich ganz einfach nochmal klar machen darf, Franer Meyer, Allermeier, Franermeier bezieht sich auf den grobstofflichen Körper. Janermeier bezieht sich auf den grobstofflichen und den feinstofflichen, ich wollte sagen den grobstofflichen Körper und den feinstofflichen Körper. Denn um zu essen, an dieser Ernährungssache drin zu sein, gehört ein grobstofflicher Körper dazu und zu handeln ab. Es gehört auch ein grobstofflicher Körper mit seiner Motorik dazu, aber und da sind auch dann Gedanken dabei, nicht? Man identifiziert sich, man denkt sich ja was beim Essen und bei seinen Handlungen ganz besonders primiert. Jana Meyer ist nur auf der Ebene, da identifiziert sich das Bewusstsein nur an den feinstofflichen Körper an. Ja? Und wie gerne, das ist jetzt eine Ebene, wo ich glaube, dass viele, die sich heute hier im Seminar zusammengefunden haben, schon drauf sind auf dieser Ebene. Auf dieser Bewusstseinsebene überlegt man sich, warte einmal, ich bin tätig gewesen auf der körperlichen Ebene, wo ich handle, wo ich esse, da kann ich mich aber nicht mehr identifizieren. Ich habe gerade Gespräche geführt, nicht gerade, sondern gestern, über Studenten, der sagte, ich kann mich nicht so identifizieren mit meinem Leben. Ich sehe da nicht so einen Sinn in diesen Handlungen und so weiter. Dann, da denkt man auch, ich kann mich nicht so mit meinen Gedanken und meiner Gedankenwelt identifizieren. Das war actually in dem Gespräch mit dem Studenten mehr so. Der studierte ein bestimmtes Thema, ich möchte nicht, das war ein sehr privates Gespräch, will ich nicht so weitergeben hier. Aber kennen wir das nicht alle? Oh, vielleicht ist das nicht richtig. Als in der DDR der Vorhang aufging, ich war da sehr oft dann tätig, kam überall so Poster, und da stand, war ein Poster, ein Kopf von Karl Marx, und da hieß es drauf, Proletarier aller Länder, vergebt mir. Das haben Intellektuelle geschrieben, dieses Poster, die nicht mehr sich mit dem kommunistischen Gedankengut identifizieren konnten. Nicht? Wie, ja, hier will man merken, Mensch, sollte ich nicht mal wirklich herausfinden, wer ich bin, jenseits von diesen Anhaftungen oder von diesen Tätigkeitsfeldern. Besser so, diesen Tätigkeitsfeldern und diesem Gedankenfeld, diesem reinen Gedankenfeld. Sollte ich nicht mehr herausfinden, wer das Ich ist. Und in diesem, da kommt dann die vedische Psychologie Iron zur Hilfe, indem es Meditationsvorgänge anbietet, wo man den Vorgang der Wahrnehmung, wo man sich oft mit dem nach außen identifiziert. Und ganz wichtig jetzt, mit außen ist auch der Geist gemeint. Der ist äußerlich von der Seele. Der umgibt die Seele. Das bin nicht ich. Nicht? Also wo man, da will man nicht mehr in diesen Tätigkeiten, sondern in jedem Tätigkeitsfeld aktiv ist. In der wirklichen Meditation ist man nicht mehr hier aktiv, sondern ist auf der spirituellen Ebene aktiv. Ich bin, weil ich bin. Losgelöst von meinem feinstofflichen Kleid und meinem grobstofflichen Kleid. Ich bin nicht mein Unterhemd und auch nicht mein Oberhemd, um es mal ganz klar auszudrücken. Also so schlankwortartig. Hey, sorry. Tut mir leid. Gut. Aber, auf dieser Vijnana-Ebene nimmt man erst einmal nur theoretisch an, wer man ist. Niederes Sein ist immer ein Verbundensein mit diesen Ebenen. Höheres Sein ist ein Verbundensein mit einer höheren Ebene. Und diese höhere Bewusstseinsebene, die nennen wir, die wird in Sanskrit Anandamaya genannt. Anandamaya bedeutet, dass die spirituelle Seele sich erkennt, wer sie eigentlich ist. Nicht? Nehmen wir einmal folgendes Beispiel. Wir gehen über eine Straße und finden ein silbernes Teil. Was ist das? Es könnte zu einem Computer gehören. Es könnte aber auch zu einem Fahrrad gehören. Oder zu einem Panzer. Es kommt jemand, nimmt das Teil auf, der kennt sich aus, geht kurz in einen Nebenraum, kommt mit dem Teil wieder raus, macht so, hat eine Trompete in der Hand und nimmt das Teil, tut es auf die Trompete, pfropfen. Ach ja, sagen wir, es ist das Mundstück einer Trompete. So ist es mit diesem Yoga-Wissen auch. Wenn jemand auf der Vijnana-Stufe verstanden hat, ich kann mich hier nicht identifizieren mit den alten Gedankenwelten, Welten wollte ich sagen, und auch nicht mit dem physischen Körper und dessen Handlung, ich muss jetzt herauskriegen, wer ich bin, das heißt, von was ich ein Teil bin. So, Anandamaya
Mensch, was? Ich bin.
Hier einen Punkt. Die sagen nicht nur, ich bin spirituell, ich bin ein Teil von Para.
Das ist sehr wichtig, dieses Para da vorne noch.
Dieses Teil von Para-Brahman, was eine Bezeichnung ist von Gott, dem höchsten spirituellen Para, der über der Antaranga, das heißt der spirituellen Energie steht.
So.
Nun, alle kennen das Wort Ananda.
Warum wird dieses Wort Ananda?
Was heißt Ananda?
Glückseligkeit.
Warum ist das auf dieser höchsten Ebene? Warum wird das hier gebraucht im Sanskrit? Der Grund ist sehr, sehr einfach. Und ich möchte hier jetzt mich eines alten Freundes bedienen. Ich habe in meinem weltlichen Leben, ehrlich gesagt, alles von Freud durchgelesen und ich muss jetzt ein bisschen Vergeltung üben, weil an dem, was er mir angetan hat, also an dem zu sein. Freud sagte sehr richtig, meiner Meinung nach, dass wir in diesem Leben versuchen, Glück zu erlangen und Leid zu vermeiden. Das ist, hat er gut erkannt. Doch er merkte, dass dieses Prinzip, das Freudenprinzip, wie er nannte, im krassen Gegensatz steht zu dem, was die Welt uns eigentlich gibt. In seinem Buch Das Unbehagen der Zivilisation schreibt er: Die Absicht, glücklich zu sein, ist nicht vom Plan der Schöpfung oder kann nicht vom Plan der Schöpfung erfüllt werden und steht im krassen Gegensatz zu unserem innersten Wunsch, Glück zu erlangen und Leid zu vermeiden. Er analysiert, ich muss sagen, ich habe das hier ein paar, also I have paraphrased this, wie immer man das in Deutsch sagt. Ich habe das, das ist nicht ein wörtliches Zitat. Analysiert, dass wir aus drei Richtungen von Leid bedroht werden. Von unserem Körper, der dem Verfall und der Auflösung anheimgegeben ist und der nicht ohne Schmerzen und Sorgen als Warnsignale auskommen kann. Nicht unser Körper. Nach der ayurvedischen Ansicht ist Krankheit immer da, wenn ich mich falsch also in einem subtilen Bereich, wenn ich mich falsch verhandle, dann kommt diese Krankheit als ein Warnsignal. Ganz wichtig, ist eine ganz andere Betrachtungsweise. In China bezahlte man einen Arzt nur so lange, wie man gesund war und verabschiedete sich von ihm, wenn man krank wurde. Nicht? In Indien auch, ja. Also Ayurveda sagt, Krankheit ist immer da in dieser Welt, wie Alter und wie Tod. Das lässt sich nicht sozusagen wegdenken. Und in dem Augenblick, wo ich aus der Harmonie falle, begegne ich der Krankheit als ein Warnsignal. Man sollte deswegen nicht unbedingt immer nur Chemie schlucken, um die Symptome wegzukriegen, sondern sehen, wo bin ich aus der Harmonie gefallen, um die Krankheit wirklich zu lösen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen weit, wenn ich da jetzt so drüber erzähle. So, aber wir sind aus drei Richtungen von Leid bedroht, sagt Sigmund. Von unserem Körper, der dem Verfall und der Auflösung anheimgegeben ist, und der nicht ohne Schmerzen und Sorgen als Warnsignale auskommen kann. Dann zweitens von der äußeren Welt, die mit überwältigenden und unbarmherzigen zerstörerischen Kräften gegen uns angeht. Mit Krankheit, dann Naturkatastrophen, dann der Winter oder der Regenfall in Schloss Weißenstein, der uns beim Spaziergehen stört, nicht? Und dann von Beziehung zu anderen Menschen. Wissen Sie, dass man durch nichts im materiellen Leben größere Freude bekommt als durch Beziehung? Und wissen Sie, dass man durch nichts im materiellen Leben größeres Leid empfängt als durch Beziehung? Und die Zunge ist dabei der schärfste Schwert, was die unheilbarsten schlägt. So, Sigmund Freud sagte, zu Deutsch gesagt, hier sind wir wollen glücklich werden in einer Welt, wo wir es nicht können. Das ist eine Aussage. Und im Jahre 1939, also man weint fast, wenn man das hört, als der Krebs schon wieder bei seinem Unterkiefer etwas weggenommen hat und er wieder operiert werden musste, schrieb er ein Jahr vor seinem Tod, also einige Monate an Prinzessin Maria Bonaparte, der Krebs hat wieder etwas weggenommen, was zu weiteren Schmerzen führt. Meine Welt ist wie zuvor zu einer kleinen Insel aus Schmerz geworden, die in einem Ozean von Gleichgültigkeit schwimmt. Nicht? Der große Denker, der Begründer der Psychologie, beendet so sein Leben. Sehr schade, hat so viele gute Sachen gefunden, so viel Ehrenwege ist er gegangen, so viel mal auch korrigiert, das muss man auch sagen, um ihm gerecht zu werden. Und dann am Ende, er war ziemlich stoisch, was dieses Leid war. Er gab verschiedene, übrigens, was Leid und Umgang mit Leid betrifft, sagte Freud, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu. Das Freud ist nicht unser Thema. Die Gita bringt uns also dazu, sagt nun, Anandamaya, oder dieses Glück, was Sigmund nicht fand, was er auch ausdrückte, ist deswegen nicht zu finden, weil er an der falschen Stelle danach suchte. Wenn ich nach Wasser in der Wüste suche, dann muss ich ebenso frustriert bleiben wie Sigmund. Ich muss da woanders suchen. Und deswegen hier höheres Sein ist nicht verbunden sein mit diesen Ebenen, der Körper und dem Denken, sondern wir müssen uns verbinden mit dem höchsten Parabrahman, dem höchsten Spirituellen, die absolute Wahrheit, der wir so wollen. Und dann werden wir auf dieser Stufe. Wir werden dann Ananda befinden, nämlich Glückseligkeit. Das geht nur so. Nach der Yoga-Psychologie, der Gita. So, einer der wichtigsten Punkte dazu ist es, den Geist zu kontrollieren, sodass man gegenüber heilsam und unheilsam, Freund und Feind, angenehm und unangenehm und allen anderen materiellen Dualitäten Gleichmut bewahren kann. In der Bhagavad Gita spricht Krishna ganz praktisch zu Arjuna. Als Arjuna vor ihm steht und sagt, den Geist zu kontrollieren, ist wie der stürmische Wind. Chanchala Himana Krishna. Krishna sagt, was er tun soll. O starkarmiger Sohn, Kuntis, es ist zweifellos sehr schwierig, den ruhelosen Geist zu zügeln. Aber durch geeignete Übung und durch Loslösung ist es möglich. Abhyasa heißt geeignete Übung. Das sind die spirituellen Übungen, über die wir im zweiten Teil heute Nachmittag sprechen möchten. Und durch Loslösung. Loslösung ist, was der Buddhismus und gerade auch die vedische Kultur lehrt. Man muss es schaffen in der Welt, das Bewusstsein zu lösen von hier und als Beobachter aufzutreten. Gedanken und Gefühle kommen und gehen wie Züge in einen Bahnhof oder wie Gäste in einem Gasthaus. Ich möchte das lieber traditionell belassen. Nicht? Und wir müssen sie beobachten, ohne zu sagen, gut oder schlecht. Das ist Loslösung. Ich möchte Ihnen hier eine kleine Geschichte erzählen Und der man sagt, dass sie aus den alten Puranas kommt, ich habe sie da noch nicht gefunden, aber sie ist trotzdem sehr gut, sie ist wahrscheinlich aus dem indischen Volksmund, wie ich annehme. Es handelt von einem alten Mann. Der alte Mann hat ein weißes Pferd, was so fantastisch ist, dass der König kommt und ihm jeden Preis anbietet für das Pferd. Aber der alte Mann sagt, ich kann doch nicht einen Freund verkaufen. Die Dorfbewohner hören davon und sind ein bisschen, warum sagt er das jetzt so, wieso. Das ist total gut, die Geschichte. Ich muss aber jetzt leider warten. Ja. Am nächsten Tag ist der weiße Hengst nicht mehr im Stall. Sagen die Dorfbewohner, das ist ja, du bist jetzt durchgedreht wegen dem Verlust des Pferdes. Nach einer Woche hört man ein freudiges Wiehern vor dem Dorf und der weiße Hengst ist zurück, aber mit 20 Wildpferden. Sie gehen alle in den Stall herein. Der Hengst war es einsam, aber er fühlte sich gut bei dem alten Mann. Und die Dorfbewohner kommen, Mensch, das ist aber gut, jetzt hast du statt einem prächtigen Pferd 21. Es ist nicht gut und es ist nicht schlecht, sagt der alte Mann. Es ist einfach. Atscha, sagen die Dorfbewohner. Nach 3 Tagen geht der einzige Sohn des alten Mannes, steigt auf den Rücken eines Wildpferdes, was es auch gewähren, das lässt es gewähren, und reitet aus. Und das Wild, um es zuzureiten, das Wildpferd wird aber plötzlich bockig und wirft ihn in hohen Bogen ab, sodass er sich beim Landen beide Beine bricht. Oh, sagen die Dorfbewohner. Das ist aber schlecht. Denn jetzt, was sollst du im hohen Alter machen mit einem obeinigen Sohn? Das wächst ja nicht richtig zusammen und ach, ist das leidvoll, uns tut es so leid. Es ist nicht gut. Es ist nicht schlecht. Es ist einfach, sagt der alte Mann. Nach einem halben Jahr bricht ein Krieg über das Land ein. Dieser Krieg ist der Krieg eines Verlierers. Man kann nicht gewinnen. Und die jungen Leute vom ganzen Land werden eingezogen und sterben alle einer nach dem anderen. Mit einer, vielleicht noch ein paar anderen, Ausnahme. Zu der Ausnahme gehört der obeinige Sohn, der ganz gut herum obeinigt, aber und so weiter. Da sagen die Leute im Dorf, wie gut du das getroffen hast. Du hast wenigstens noch deinen Sohn. Ich glaube, ihr wisst die Antwort inzwischen, die der alte Mann gab. Diese Geschichte ist eine unendliche Geschichte. Wir alle kennen sie aus unserem eigenen Leben, wo wir uns mit dem das Gute versuchen zu erreichen und das Schlechte versuchen zu vermeiden und doch immer verlieren. Es ist wichtiger, dass man die Haltung des Beobachters annimmt, was in Meditation, wie man sie als Vipassana da eindrückt, erreicht werden kann. Eine bewusste Distanzierung. Es fängt an zum Beispiel im klassischen Yoga, indem man sich auf den Atem konzentriert. Und ich denke, ich muss Sie dann anschauen, wenn Sie zu meinem Workshop kommen, ob ich Ihnen das, wie die Stimmung ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das einfach mal durchexerzieren, um es zu lernen, unsere Gedanken zu beobachten. Unsere Gefühle zu beobachten und eben nicht den Fehler zu machen, wie die Dorfleute gemacht haben, dass die ständig auf dem Meer der Dualitäten, der Materialitäten herumtanzen, wie Bälle, die dort hineingeschleudert worden sind. Wir sollten es lernen, eine distanzierte Beobachterrolle zu spielen. Was möglich ist, das ist nicht durch eine intellektuelle Gymnastik möglich. Was möglich ist, wenn wir zu spiritueller Erkenntnis kommen und eben durch diese Vorhänge hindurchgehen, sagen wir mal, wir kommen hier an und gehen hier los in unserer Selbstverwirklichung und kommen dann langsam zum Feineren ich bin und kommt dann zum Ananda Maya. Da verstehen wir uns nämlich, ich bin ein Teil Parabrahmas. Doch einmal das Geheimnis des Yogas in einem Schlagwort: Höheres Sein ist höheres Vereintsein. Ganz wichtig. Ist auch ein Satz übrigens, der in der da hat auch, sagen wir mal so, Gadad hat darüber gesprochen gestern, der Herr Schmieke. Den Geist zu kontrollieren ist so wichtig. In der Gita, im Sanskrit, heißt es sehr, sehr schön, im 6. Kapitel, ich müsste das geschwind mal suchen, weil ich gerne mit dem Sanskrit jetzt ganz genau vorgehen will, dass das Sein mit dem Bewusstseinszustand zu tun hat. Mein Sein hier als Mönch und Ihr Sein als Professoren, Sympathisanten und Skeptiker. Der einzige Unterschied zwischen uns ist unser Bewusstsein, worüber wir uns bewusst sind. Denn das bestimmt alles Weitere, was wir tun, was wir denken und so weiter und so fort. Ich möchte hier... Yang Sanya Sam. Es tut mir jetzt leid, dass ich hier für den Das ist im 8. Kapitel der Gita. 8.
Kapitel?
Ja. Ja. Wir kriegen es, wir sind der Sache auf dem hier. Sadatat Bhava Bhavita. Sehr gut. Im 8. Kapitel der Gita beschäftigt sich Krishna damit, was die Seele, wohin die Seele geht, nachdem sie, danke, diesen Körper verlassen hat. Und er stellt eine allgemeine Regel auf, die ich hier sagen möchte. Yang Yang Vapi Smaran Bhavam Tvajan Te Kalevaram Tam Tam Ivaiti Konte Ya Sadatat Bhava Bhavita.
Welcher
Versnummer bitte? 8, 6. Bhava heißt so viel wie Seinszustand und Bhavita sich erinnert. Was auch immer der Daseinszustand ist, an dem man sich erinnert, wenn man seinen Körper verlässt, O Sohn Kuntis, diesen Zustand wird man ohne Zweifel erreichen. Er sagt also, wenn die Seele den Körper erlangt, verlässt, und dabei ein bestimmtes Bewusstsein erreicht hat, einen mentalen Daseinszustand, eine Identifikation, was damit zu tun hat, wird die Seele dorthin gehen, wo sie ist. Nicht das Denken, um es ganz einfach zu sagen, in einem einfachen Schlagsatz, das Denken bestimmt das Sein. Die Vedas geben als Beispiel von einem vegetarischen Pilger, der in den Ganges geht und ein rituelles Bad vornimmt. Und am Ende macht man es so, dass man Mutter Ganges, dass man die Hand so nimmt und dann zur Hälfte im Ganges steht mit ein paar Gebeten: Gangeja Jamuna Jaiva Gauravari Saraswati. Mutter Ganges so ein bisschen Gangeswasser opfert. In dieser Geste wird ausgedrückt: Ich kann dir nichts geben, was nicht dein ist. Das ist auch beim Puja so. Dir gehört bereits alles, aber ich gebe dir es. Höheres Sein bedeutet höheres Verbundensein. Das ist wirklich ein Thema, was da durchgeht. Nicht? Der Pilger nimmt jetzt das Wasser, trinkt es und alles, was so hat, meint er, eine Kaulquappe darin zu sehen. Kaulquappe. In Englisch a tadpole, a frog, which is not yet a frog. Ja, ich möchte unserer Tänzerin das gerne, dass sie das auch hat. Nicht? Und es ist jetzt für niemanden ein Problem, der ein Vegetarier, der ein Fleischesser ist, aber für den Vegetarier, den Pilger im Ganges, ist das das allergrößte Problem. Mir fiel das gestern auf, als wir diese Besichtigung machten, diese fantastische. Und dann sahen wir die Wirbelsäule einer Maus, erinnern Sie sich? Und Marion sagte in ihrer so sympathischen Spontanität, schrecklich! Weil sie schon sehr, sehr lange vegetarisch ist, vielleicht schon noch nie Fleisch gegessen hat im Leben sogar. Als Kind schon. Ja. Schrecklich, Marion. So, der Pilger hatte ein echtes Problem damit. Und hat deswegen, Psychosomatik ist uns allen bekannt, einen Herzinfarkt gekriegt. Nicht? Er lag da und die Leute kamen und alle sagten ihm, du, es gibt keine Kaulquappen im Ganges. Die sind in den Pukurs, den Teichen, aber nicht in dem schnell fließenden Wasser des Ganges. Du leidest an einer Illusion. Aber der Pilger konnte die Illusion nicht aus dem Kopf kriegen. Sein Denken hat sein Sein, in diesem Fall sein Krankheitsbild, geformt. Und nichts nützte, bis schließlich ein Heiliger vorbeikam, sich informierte, was denn mit dem Dahinsiechenden der Fall war, und dann sagt, und dann die Lösung hatte. Du, sagte er, erbrech dich. Dann kommt die Kaulquappe raus, dann kommt die Kaulquappe aus dem Mageninhalt raus und die setzen wir dann in einen kleinen Teich rein. Nicht in den Ganges, weil da würde sie sterben. Das geht nicht. Er brach sich und der Heilige warf so eine Kaulquappe rein in das Erbrochene, ohne dass er es bemerkte. Er sah die Kaulquappe nicht sehr munter, aber doch lebend in dem Erbrochenen. Sagte ich, ja! Und der Knoten war gesprengt. Die Psychoanalyse saß. Die Therapie war abgeschlossen. Ihm wurde gesagt, nimm die Kaulquappe und bring sie in den Teich. Aber nur in den Teich, denn im Ganges würde sie sofort sterben. Er tat es und war gelöst. Der Geist oder das Denken bestimmt unser Dasein, auch unsere Krankheitsbilder. Alles. Er ist so machtvoll, ehrfurchtsergebietend und gottstark, gottähnlich, sagt es im 11. Kanto. Wir müssen unbedingt, jetzt ist mein schönes Bild nicht mehr da, nur von der hinteren Seite, wir müssen also dieses Denken befreien, sieht man jetzt aber sehr schön von mir, aus dem Kinderstehen, aus dem Gefängnis des Großstofflichen,
der Großstofflichen.
Ja. Wir müssen ihn. Danke. Ja, wenn ich so halten will, das wäre sehr hilfreich. Wir müssen ihn befreien aus dem Grobstofflichen und dem feinstofflichen Gefängnis. Ist ganz, ganz wichtig. Und zumindest auf die Ebene kommen, wo wir rein, das reine Sein, ich bin, weil ich bin, erlangen. Aber in diesem Zustand, wo wir einfach nur meditierend da sind und unsere spirituelle Identität verspüren, sind wir unglaublich angreifbar noch immer. Wir sind nämlich noch nicht verbunden. Deswegen sollten wir hierher kommen, zu Ananda Maya in unser Bewusstsein. Vielen herzlichen Dank für Ihren bedeutungsvollen Einsatz. So, als nächstes möchte ich mich jetzt auf ein Thema konzentrieren, was noch nicht in der westlichen Psychologie bekannt ist. Ich habe mich bemüht, in dem, was ich bisher gesagt habe, immer wieder Anhaltspunkte zu geben von Sachen, die großen Denker schon im Ansatz entwickelt haben. Ich habe mich dann auch bemüht zu zeigen, wo ihre Grenzen waren und worüber sie nicht hinauskamen. Aber jetzt werde ich etwas sagen, was ganz neu ist für den Westen, was aber unglaublich hilfreich ist für einen Menschen, der spirituell ist, der eben diese Reise vollziehen möchte. Es gibt, wie wir alle wissen, ich möchte das Konzept der Gunas, der Erscheinungsweisen oder Wirkungsprinzipien der materiellen Natur jetzt einführen. das stimmt hier. Nee, der stimmt. Danke, danke.
Sunas. Gunas heißt ganz einfach übersetzt Eigenschaften, aber in ihrer Wirkung heißt Guna speziell so wie Stricke. Mit Stricke bindet man etwas, befestigt man etwas. Diese Gunas oder die Stricke, die uns binden, werden aus, sind ein freigesprochenes Seil. Also ich muss hier sagen, Frau Professor Wagner, das hat jetzt nichts mit Harmonien oder Disharmonien zu tun. Das ist einfach nur ein sagen wir mal, das, was uns bindet oder bedingt, wenn ich so sagen möchte, besteht aus drei einzelnen Gunas, aus drei einzelnen Schnüren. Das ist zunächst einmal, ich bleibe ruhig im Sanskrit, wo fange ich an? Ich will unten anfangen, von unten nach oben diesmal. Tamas das Unwissende, das Dunkle sozusagen, Unwissenheit, sag ich mal einfach. Leid hat immer ihre Ursache nach der vedischen Ansicht in Unwissenheit. Dann ist Rajas oder, ja, Rajas, Leidenschaft. Also das Wort ist ein sehr gutes Wort in Deutsch. Das, was Leidenschaft, das sind diese materiellen Aktivitäten, diese Aktivitätslust sozusagen, oder überall, wo Aktivitäten stattfinden, nicht nur bei Menschen, sondern auch bei, ich will das weiter erklären, ich will mal hier einfach sagen. Und Sattva ist Tugend. Das sind drei Wirkungsprinzipien, habe ich eben gesagt. Ganz bewusst, die wirken nicht nur in der Psychologie und der Psyche des Menschen, sondern auch in der Welt. Tamas ist für das Statische, das Unbewegliche, diesen Zustand verantwortlich. Rajas für die Bewegung. Sattva für das Sein, die Erhaltung an Seins. In der Psychologie des Menschen tut sich das in Unwissenheit. Können Sie das nicht morgens, wenn Sie so träge sind, überhaupt nicht in die Puschen kommen? Sehr müde sind oder wenn sie depressiv sind, puh, alles gibt keinen Sinn, niemand macht mich und so. Und dann Rajas, so wie ich bin jetzt ein bisschen Rajasi, muss ich ehrlich sagen, ich bin ein Pfad. Das ist Veri Raja Gun oder Sattva, dass man sich hinsetzt in einer schönen Natur, meditiert, noble, tugendhafte Gedanken hat, an Gott denkt und so weiter. Wir gehen in unserem Leben immer wieder durch diese Erscheinungsweisen hindurch und ich habe Ihnen in Ihren Seminarsunterlagen zum Schluss eine Liste aufgetan. Ich würde Ihnen fast vorschlagen, nehmen Sie sich einen Stuhl und setzen Sie sich an die Einkaufsstraße und beobachten Sie einfach mit der Liste, wer und was da an Ihnen vorbeizieht. Sie werden unglaublich analytisch sein. Ich möchte die allgemeinen Merkmale mal bringen in Bezug auf den Menschen. Tamas, die Erscheinungsweise der Unwissenheit, beeinflusst einen dahingehend, das führt zu Dummheit, zu Verrücktheit, zu Illusion, zu Trägheit, zu Gleichgültigkeit und Schlaf. Wer zum Beispiel einschläft bei meinem Vortrag, ist in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Also nach dieser Spaß muss sein. Rajas, Leidenschaft,
äußert sich in unbegrenzten, unkontrollierbaren Verlangen und Wünschen. Kennen wir das nicht alles? Das muss ich jetzt haben, dieses neueste Spielzeug in der Computerbranche. Intensive Bemühung. Kennt man das nicht, wenn man die Prüfung noch machen muss? Wenn man Tag und Nacht arbeitet, von dieser Energie beseelt ist und danach zusammenbricht wie ein morsches, ein vertrocknetes Blatt. Gier. Bindung an fruchtbringende Handlung und Sattva, das ist relative Reinheit, Erleuchtung, Glück und so weiter. Wenn man sich so glücklich fühlt, allen Gutes wünscht, nicht von diesen psychologischen Schwierigkeiten belastet ist. So, weil wir alle so gerne und regelmäßig eine Tätigkeit vollziehen, nämlich das Essen, möchte ich hier dann auch die Nahrung bestimmen. Erinnern Sie sich bitte, die Erscheinungsweisen tun nicht nur die Psychologie beeinflussen. Die Erscheinungsweisen bestimmen das ganze Sein in dieser Welt. Es gibt, genauso wie es drei Farben gibt. Oh. Rot, Blau und Gelb. Die alle anderen Farben ausmachen, gibt es auch diese Erscheinungsweisen, die zum Beispiel alles andere, was es in dieser Welt gibt, ausmachen und kontrollieren. Zum Beispiel Nahrung. Wollen Sie mal sehen, wie Ihr Speisezettel... was essen Sie am... Was isst Ihr... Nein, das will ich nicht tun, um jemanden... Sagen wir mal, jemand, der normale Deutsche, isst gerne was? Hamburger? McDonald's? Was?
Sauerkraut.
Das gehört Sauerkraut. Deutschland und Sauerkraut, ja. Das wurde schon als Sauerkraut-Nation gesagt. Wir haben also Fleisch und Sauerkraut jetzt hier auf der Seite. Hier, das ist Unwissenheit. Nahrungsanalyse, Tamas. Nahrung, die ohne Geschmack ist, abgestanden, das ist Sauerkraut und faul. Faul nicht, Sauerkraut ist nicht verfault. Das ist der Käse, der Gervais oder wie das heißt. Verwest, unsauber, mehr als 3 Stunden vor dem Essen zubereitet, Überreste von den Mahlzeiten anderer, Fleisch, Fisch, Eier und Alkohol ist in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Die deutsche Küche kommt nicht sehr gut weg. Jetzt, was ist in der Erscheinungsweise der Leidenschaft? Nahrung, die zu bitter ist, zu sauer, zu salzig, zu scharf. Das sind einige Bereiche der indischen Küche. Zu trocken und zu heiß verursacht Leid, Schmerzen und Krankheit. Leidenschaft, nicht? Kennen Sie das? Die Pepperoni muss da rein und ohne ein... Ich hatte eine enorme Schwierigkeit, als ich mit Indern zusammen reiste. Die haben dann die Nahrung immer mit diesen Chilis gekostet. Und man ähnelt da dem Drachen, der von wie heißt der, von Siegfried umgebracht wurde. Nicht der so geht man durch die Gegend dann. Das ist Leidenschaft. Und Sattva, Tugend ist Nahrung, die die Lebensdauer verlängert, die reinigt die Existenz, gibt Kraft, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Nahrhaft, sie ist süß. Mit Süße sind nicht Unmengen von weißem Zucker gemeint, sondern Früchte sind zum Beispiel von Natur aus süß. Getreide hat auch eine, nach der ayurvedischen Nahrungsanalyse, eine gewisse Süßigkeit. Saftig, fetthaltig und wohlschmeckend. Denken. Sie sind, viele von Ihnen sind Denker. Wollen mal sehen, wie sich das verbindet. Wer nachverfolgt, ist auf der zweiten Seite. Denken. Missgeleitetes Denken, unvollkommen und verkehrtes Denken, keine Unterscheidung zwischen Religion und Irreligion, Wahrheit und Unwahrheit, was getan bzw. nicht getan werden sollte, ist in Unwissenheit. Und das Denken, es gibt auch leidenschaftliches Denken, wo man anhaftend an die Früchte der Arbeit und begierig sie zu genießen, gierig, neidisch, unsauber, bei Erfolg glücklich und bei Misserfolg unglücklich und so weiter. Das ist in Leidenschaft und so weiter. Gut, ich würde jeden einfach mal empfehlen, diese Liste so durchzulesen bei sich Das kann man als eine Art Handlungshilfe in dieser Welt nehmen und kann sich somit dem Einfluss von bestimmten Erscheinungsweisen entziehen. Wir wollen ja von der Tamas und der Rajas zumindest auf die Ebene der Sattva-Guna kommen, der Tugend in unserem Leben. Und deswegen können wir Tätigkeiten wählen, die uns dazu verhelfen, und Tätigkeiten und Atmosphären vermeiden, die uns daran hindern. Im Wald zu leben ist zum Beispiel in der Erscheinungsweise der Tugend. Deswegen wird man bei jedem Waldspaziergang sich belebt fühlen. In einer Bar zu sein, ist in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Nicht? Deswegen, wenn man in Bars kommt, diesen Geruch verspürt, den Alkohol, fühlt man sich, nicht? Und Leidenschaft, wenn man in eine leidenschaftliche Debatte reinkommt, wird man auch ganz adrenalinmäßig da aufpotenziert oder hochpotenziert. Nicht? Das sind Strömungen, die wirklich da sind. Wir müssen deswegen in unserem Leben, können wir diese Tabelle nutzen. Bei dieser Tabelle haben Sie gesehen, oder habt ihr gesehen, dass hier noch eine zweite, eine Schiene ist, die heißt im Sanskrit Shuddha Sattva. Shuddha heißt reine, gereinigte oder reine Tugend. Es ist nicht von den Erscheinungsweisen getrübt. Es ist etwas, wie man handelt und wie man denkt in Beziehung zu Anandamaya auf dieser höchsten Ebene, wo man in Beziehung zu Gott lebt. Nicht? Das ist sehr schön, ich möchte das jetzt nicht vorlesen, denn deswegen habe ich Ihnen das und euch das in die Seminarunterlagen mit hineingegeben. Das findet sich nicht in, da gibt es zwei, darf ich bitte mal, danke sehr, in dieser. Nicht? Ganz hinten. Wer es noch nicht hat, der kann dann sicherlich, das sind auch alle Vorträge von Frau Professor Wagner und auch von Markus Schmicke, also drin, die schönen Tabellen, die ihr gebraucht habt, da, also dies kann man sich da finden. Gut, jetzt kommen wir langsam. Das letzte schwierige Thema, was ich noch erläutern möchte, also dieses Konzept mit den Erscheinungsweisen, das müsste unsere Psychologie haben. Diese Liste gehört in jede Praxis von einem anständigen Psychologen hinein. Wenn man nicht lernt, wie die verschiedenen Wirkungsprinzipien in dieser Welt Einfluss auf die Psyche nimmt, dann kann man jemanden zusammenflicken, aber wenn er dann wieder mit Tätigkeiten oder Orten in der Erscheinungsweise der Unwissenheit zusammenkommt, dann nützt es nichts. Ich habe es oft gesehen als ein Mönch, wo ich junge Leute in den 60er Jahren inspiriert hatte, wollte zum spirituellen Leben. Ich habe ja, seitdem es mich gibt, also ich bin, habe ich Vorträge gehalten und sehr viel erlebt. Ich habe zum Beispiel auf viele junge Leute getroffen, die sich mit Drogen aus beschäftigen, in der Hoffnung, ihr Alltagsbewusstsein ein wenig zu öffnen und den Hypothalamus ein bisschen einzuspannen in ihre Wahrnehmung. Und, die Droge ist wie alles Materielle. Mit der einen Hand gibt es etwas, mit der anderen Hand nimmt es aber wieder etwas weg. Und so habe ich versucht, diesen Leuten zu helfen, auch einen Spiritual, einen Lebenswandel zu finden, aber wenn ich dann rausgefunden habe, dass sie noch weiter Haschisch rauchen und Marihuana, dann können sie nie etwas Richtiges verändern in ihrem Bewusstsein. Sehr wichtig. Oder in Kroatien habe ich jemanden getroffen, ein Soldat, der immer wieder Bilder von Töten sieht und nachts über schlecht träumt und schreit und so weiter, der kam, um Hilfe zu bekommen. Und ich habe ihm gesagt, das ist die Erscheinungsweise der Leidenschaft gemischt mit Unwissenheit diesen Krieg zu führen. Du musst, wenn du von diesen Bildern frei werden willst und von diesem Dilemma, darfst du nicht mehr als Soldat handeln. Ganz klar. Du musst aus dieser Atmosphäre herauskommen. Nicht so, wenn wir in unserem Leben etwas verändern wollen, ist es wichtig, dass wir die Einflüsse auf unsere Psyche auf unsere Psyche, die da so kommen, dass wir von denen A wissen, wie die wirken, und B wissen, wie wir ihnen etwas entgegensetzen können. Deswegen hatte ich dieses Kapitel, worüber ich eben gesprochen habe, in zwei Teile eingeteilt. Die Herrschaft der drei Erscheinungsweisen der Natur und Freiheit von der Herrschaft der Erscheinungsweisen der Natur. Diese Freiheit wird erlangt, wenn wir in unserem Leben die Tätigkeiten integrieren, die ich auf die rechte Seite getan habe. Das sind Tätigkeiten, die uns verbinden mit der spirituellen Ebene. Ganz wichtig, diese Liste, wenn Sie die bei sich zu Hause durchlesen, ja, und am besten nach dem Lesen mit Freunden darüber sprechen, man kann am besten etwas lernen, wenn man es auch weitergibt, dann wird sich Ihr Leben total verändern. Dazu gehört dann eine Nahrungsumstellung, eine so weiter. Sie müssen eigentlich, wenn Sie das richtig verstehen wollen, das 13. Kapitel der Bhagavad Gita lesen. Diese Bhagavad, ja. Gut, als letztes von diesem komplizierten Teil, und dann bin ich rasch durch, dann werde ich nämlich schnell gehen, habe ich ein Kapitel gewählt, was ich nenne, der ewige Zeuge und Erlaubnisgeber. Die Sache ist so, dass Gott oder das Parabrahman in zwei Formen in dieser Welt gegenwärtig ist. Einmal in den einzelnen Atomen, er ist überall und zwischen allen, so sagt es die der Vedanta. Und dann im Herzen der Seele. In der Bhagavad Gita wird dies so ausgedrückt. Die materielle Natur, die eine meiner Energien ist, ist unter meiner Führung tätig, O Sohn Kuntis, und bringt alle sich bewegenden und sich nicht bewegenden Wesen hervor. Nach ihrem Gesetz wird diese Manifestation immer wieder geschaffen und aufgelöst. Hier sehen wir also, wie die Überseele in jedem Atom und auch dazwischen gegenwärtig ist und die Abläufe in der materiellen Welt regelt. Ich fand das gut bei Herrn Professor Kage gestern, der sagte, das ist nicht Zufall, was hier die Form und die Strukturen hervorbringt, sondern es ist der höchste Künstler, ich weiß nicht, ob er das so gestern ausgedrückt hat, aber
na,
Designer, gut. Er sagte sogar, jetzt fällt es mir ein, das Designzentrum. So, nach der vedischen Analyse wäre es Paramatma, Gott in jedem Atom und so weiter. Dann ist er aber auch noch gegenwärtig im Herzen der Lebewesen. Hier sagen wir mal den Nichtmenschen. Darüber möchte ich nicht sprechen, weil wir mit denen nicht Psychologie betreiben. Ich sage es jetzt mal so, das ist, soll nicht wertend sein gegenüber die Kreatur Gottes. Dann ist es bei den Menschen, die, sagen wir mal, in einem materiellen Bewusstsein sind, Bewusstsein. Und dann den Menschen, die in einem spirituellen Bewusstsein leben. Und da wird es jetzt total interessant. Er sagt zu den Nichtmenschen in der Bhagavad Gita, der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden Arjuna und lenkt die Wege aller Lebewesen, die sich auf einer Maschine befinden, die aus materieller Energie besteht. Dann sagt er, also sagen wir mal, der Designer überall gegenwärtig, ja, auch in den Nichtmenschen. Dann sagt er zu den
Menschen, die im materiellen
Bewusstsein leben.
Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Also die Intuition. Haben Sie das schon mal gehabt, wo man sagt, sag nicht, wie du heißt. Sag jetzt bloß nicht, wie du heißt. Nicht? Kennen Sie dieses Moment der Inspiration, dass plötzlich etwas kommt und man merkt, es wird einem gegeben, es ist ein Einfall oder so. Mozart sagte dazu, wenn ich meine Sinfonien schreibe, passiert das sehr oft in einem Augenblick, wo ich am wenigsten daran arbeite. Ich gehe auf einem Spaziergang, plötzlich höre ich die Sinfonie. Und zwar nicht ein Thema nach dem anderen, ein Thema, was sich an das andere schließt, wie man normalerweise komponiert, sondern ich höre es in der Gesamtheit. Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Das ist nicht nur, sagen wir mal, im Spiritual, es gibt auch Intuitionen, die sich in Inspirationen sich rein auf das materielle Leben befinden, beziehen, nicht? Als bei Madame Curie das Reagenzglas umfiel und sie somit der Radioaktivität auf die Spur dann kam. Das ist eine Inspiration. Mozart sagte, diese Quelle, ich scheue mich nicht davor zurück zu sagen, diese Quelle ist Gott. Nun, hier kommen wir jetzt zu einer, und ins spirituelle Bewusstsein, da gibt es folgenden Vers. Te shamsasata satata yuktanam bhajatam kritikuravam. Ich weile in ihrem Herzen, Krishna spricht hier über seine Devotis, als die Überseele, und ich nehme die Fackelschein der Erkenntnis, um die Unwissenheit zu vertreiben, die aus Dunkelheit entstanden ist. Also, die Überseele ist gegenwärtig in den Atomen, sie ist gegenwärtig in allen Lebewesen, sie ist gegenwärtig auch bei denen, die materielles Bewusstsein haben und inspiriert sie. Aber die gibt die Einfälle nach ganz legalistischen und materiellen Gesetzen, dem Gesetz des Karma. Es ist kein Zufall, dass mancher von uns ein hochrangiger Professor geworden ist. Deshalb man sich nach der Sicht, das ist das Karma, und andere von uns eben nicht. So, die Überseele hat Inspiration gegeben zu Mozart, weil es das Karma war von Mozart. Er hat Verdienste erworben, die ihn das gemacht haben. Die Überseele gibt auch Karma zu, tut sich ganz legalistisch und formal entsprechend der Karma. Was hast du getan? Was kriegst du? So gebe ich dir die Einfälle und Inspiration. Ich habe, weil ich sehe, dass viele meiner Zuhörer auch jung sind, ihr alle kennt die Stones, die Rolling Stones. Das ist ein Komponistenteam von zwei Schlagersängern, die Schlager alle machen. Und neulich hatte mir einer gesagt, einer davon hat gesagt, ich weiß nicht, wie meine Lieder zustande kommen. Es ist so, als würde ich plötzlich eine Antenne hochfahren und blum, ist es da. Das Lied Lass es bluten oder ähnliche Klassiker. Also gar nicht sehr spirituell, wie wir hören, nicht? Das ist das Karma dieser Menschen, die sich das so gewünscht haben, die da so viel für gearbeitet haben, dass sie jetzt den Ruhm kriegen können und das Geld, was damit verbunden ist. Für den Transzendentalisten jedoch tut die Überseele das Karma annullieren und die Unwissenheit, die aus der Dunkelheit gekommen ist, zerstören, sodass, und hilft ihnen auf dem spirituellen Pfad. Das haben sie bestimmt alle schon mal gemerkt, diese innere Stimme und diese Inspiration, die kommt von da. Nun, Jung
Das ist mir der zweitliebste von diesen. Jetzt ist Jung dran, ganz kurz nur. Ja, die Reihenfolge ist hier umgekehrt. Jung ist dieser Überseele ein wenig auf die Spur gekommen, indem er sagte, ich habe es auch wieder ein bisschen paraphrasiert. Jung erkannte, dass unser aller Psyche an einem verborgenen, ursprünglichen psychischen Feld Anteil hat. Die plötzliche Inspiration eines Künstlers oder Wissenschaftlers, die hellseherischen Kräfte eines Wahrsagers und Jungs eigene Vision, aber auch immer wiederkehrende Gedankenmuster bei seinen ganz normalen Patienten überzeugten ihn davon, dass bestimmte Inhalte und Verhaltensweise überall und in allen Individuen die gleichen seien. Das nannte er dann das kollektive Unterbewusstsein. Wir sind sozusagen nach Jungs Ansicht wie Pflanzen auf dem Humus des kollektiven Unterbewusstseins. Das ist auch ein Vergleich, den er wählte. Nicht aus denen wir Kraft und Inspiration ziehen. Das ist etwas, was wichtig ist für Menschen, die sich mit Taylor, das hat viele Implikationen für die Esoterik. Obwohl es jedoch Jungs Verdienst war, zu verstehen, dass eine höhere Autorität unsere psychischen Aktivitäten regiert, konnte er sich trotzdem nicht vorstellen, dass der Zeuge, der Inspirator und auch der Freund manchmal eine transzendentale Person ist. Und das lag ganz in der Tiefe von Jungs Psychologie verborgen, der Grund dafür. In einer Autobiografie erinnert er sich daran, dass er einst in der Bibliothek seines Vaters ein Zitat fand, das er überhaupt unmöglich fand. Gott ist eine Persönlichkeit, die man sich analog des menschlichen Egos vorstellen kann. Er ist jedoch einzigartig das völlig überweltliche Ego, was den gesamten Kosmos umfasst. Dies war für Jung unverständlich. Wie gesagt, er hat sein Ego als ungerecht, eitel und mit so vielen menschlichen Schwächen behaftet erkannt. Das kann doch nicht Gott sein. Das ist eine menschliche Projektion auf Gott. Deswegen sagte er nur das kollektive Unterbewusstsein und eben nicht die Überseele. Auch Jung hat in dem Sinne nur auszugsweise die Vedas kennenlernen dürfen und das hätte ihm sehr, sehr geholfen, seine Theorie zu vervollständigen. Gut, ich komme jetzt zum Schluss. Ich möchte vielleicht bitten, dass wir kurz das Fenster öffnen, denn ich sehe, wie die Lebenskraft die Intelligenz wir müssen einfach mal. Oder wollen wir noch, weil mir wirklich einfällt, dass sie ich möchte den Schluss, weil das der Höhepunkt ist, unbedingt geht. Schluss gehört dazu. Wollen wir nicht irgendwas wie Knie beugen oder irgendwas?
Also oder aufstehen.
Einfach mal aufstehen. Ja. Und sich einfach mal so strecken und vielleicht auf die Zehenspitze gehen. So hoch wie man kann. Das ist es nicht. Ja, okay. Und dann gehört dazu, dass man versucht, nach unten zu kommen. Das sind Dehn- und Streckübungen im Yoga. Ich würde Ihnen da ein bisschen Schmerz zufügen, damit Sie wach sind.
Das ist nicht gut.
Aber das ist auch nicht gut. Gut.
Etwas machen.
Rede Platz, s'il vous plaît.
Weit genau, den auch gefehlt.
über zwei Themen noch sprechen, eigentlich über drei kleine Themen. Drei kleine Schlussthemen. Und zwar möchte ich darüber sprechen, über die Entdeckung des authentischen Selbst, dass man also in dieser Welt auf der spirituellen Ebene sozusagen ist. Dann möchte ich über unsere spirituelle, sagen wir mal, ursprüngliche Position sprechen, spirituelle Seelen in der spirituellen Welt. Und dann möchte ich all das, was ich gesagt habe, in einen praktischen Tipp kondensieren, sodass Sie aus dieser Vorlesung einen ganz handlichen Brieföffner mitnehmen. Ein ganz handliches Mittel, was Ihnen helfen soll, vedische Psychologie im Alltag anzuwenden. Das ist, was ich noch tun möchte. Zunächst einmal ist es möglich, in dieser materiellen Welt zu einem spirituellen Bewusstsein zu kommen, das heißt zu unserer spirituellen Verankerung zu kommen. In den verschiedenen Traditionen werden solche Leute Bodhisattvas genannt im Buddhismus. Den Vedas gibt es den Shloka Ihayasya Haredas Ye Kanamasa Manasa Vacha Nikilas Vas Yavatas Tu Jivan Mukta Sa Uchyate. Jivan Mukta heißt die befreite Seele. Es heißt, die befreite Seele ist jemand, der mit